Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Lasst alle Hoffnung, ihr, die ihr eintretet, fahren. So steht es über Dantes Hölle. Und horcht man in diesen Tagen in Museen und Theater, dann wähnen sie sich in einer solchen Hölle. Nur, dass man eben nicht mal mehr eintreten darf. Bei den Beratungen von Bund und Ländern zeichnet sich eine Verlängerung des Corona-Lockdowns ab, der zwar insgesamt light genannt wird, er war wohl zu light, für die Kultur aber ist er full. Nischt geht mehr. Und zwar noch einen ganzen Monat lang. Das jedenfalls ist sehr, sehr wahrscheinlich. Was macht man da als Theater? Man erfindet sich neu. Gleich ein Besuch im Entigent, ein Stadttheater, das nun rausgeht. Bevor wir klären, was sie eigentlich unterscheidet, Stadt-, Landes- und Staatstheater. Zuerst aber zu dem, wozu die ganze Schließerei uns trotz Ansteckungsgefahr verhelfen soll. Weihnachten unterm Tannenbaum. Und zwar mit der ganzen Familie. So sehen es die Regeln der Länder vor, die morgen mit dem Bund abgestimmt werden. Noch 4 Wochen ohne Kultur und Restaurant, ohne Reisen und Feiern. Und dann Geschenke. Arno Ozesek über eine Jahresendzeit voller Entbehrung und Erwartung.
Starren wir für einen Augenblick nicht auf Fallzahlen, R-Werte und 7-Tage-Inzidenzen, weiten wir den Blick. Dann lässt sich sagen, in diesem Jahr macht sich die Menschheit das schönste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Sie beschenkt sich mit verheißungsvollen Corona-Impfstoffen. Anders als der christliche Advent, der erst am kommenden Samstagabend beginnt, hat der säkulare Impfstoff-Advent schon längst begonnen und die Vorfreude auf die Ankunft der Covid-19-Vakzine dürfte mindestens so groß sein wie die Vorfreude auf die Ankunft des Herrn. Wir könnten uns am Heiligen Abend also in die Sessel fläzen, jeder für sich, und dankbar sein, dass wir nicht in den grausamen Zeiten der schwarzen Pest leben, sondern in den gesegneten Zeiten von BioNTech, Pfizer, AstraZeneca und CureVac. Merkel, Wieler, Lauterbach und Co. würden sicher ein großes Halleluja anstimmen, begingen wir das Fest derart still vergnügt. Aber klar, so wird es nicht kommen. Weihnachten ist nun einmal für eine solide Mehrheit das fixe Datum für familiäre und oder sonstige Geselligkeit, selbst wenn dann nervlich gesehen oft der Baum brennt. Schließlich blieben schon bei der Originalweihnacht Josef, Maria und das Kindlein nicht allein. Kaum lag es in der Krippe, schickten Engel die Hirten in den Stall, Weise aus dem Morgenland brachten tolle Geschenke, das grenzte an Party. Vor diesem Hintergrund hatte die Politik den November-Lockdown, teils explizit, teils implizit, mit einem stimulierenden Köder versehen. Wenn ihr die Neuinfektionen klein haltet, Leute, könnt ihr Weihnachten vielleicht so ähnlich feiern wie eh und je. Andernfalls verordnen wir euch karge Coronachten. Allein das Pandemiegeschehen ist zu aufreibend, als dass die Leute bei jeder Unterschreitung des 1,5-Meter-Abstands wegen drohenden Entzugs der Heiligabendsause gleich reißaus genommen hätten. Deshalb kündigte sich bei stabil hohen Infektionszahlen doppelter Feststress an. Es sah so aus, als müssten wir bei der Organisation von Besuchsterminen und Tafelrunden auch noch unerbittliche Vorschriften über das Alter, die Anzahl und den Grad der Familienzugehörigkeit unserer Lieben verfolgen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte das härteste Weihnachten an, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Der multiple Feststress wäre ein Stresstest in puncto Obrigkeitshörigkeit geworden. Man denke nur, wenn die gesetzestreue Kleinfamilie gelangweilt unterm Baum verharrt, während oben drüber die aus allen Landesteilen vereinte Großfamilie die Puppen tanzen lässt, würde dann das Fest der Liebe Hass säen? Würde die Polizei unter den Anzeigen der Denunzianten ersticken? Wäre etwas anderes zu erwarten als allgemeine Anarchie? Aber hey, offenbar werden Feierkollektive von bis zu 10 Schlemmermäulern zugelassen, ein Haushalt plus haushaltsfremde Gäste und am zweiten Feiertag andere. Da können wirklich nur die allergrößten Feierbiester Trübsal blasen. Weihnachten 2020 wird also doch nicht zum spektakulären Showdown zwischen der repressiven epidemiologischen Vernunft und der vermutlich größten abendländischen Tradition. Die Tradition wird gewinnen. Die Politiker beugen sich dem allzu menschlichen. Könnte gut sein, dass sich im Januar das Virus beim Himmel bedankt, dass es so etwas wie das Superspreader-Event Weihnachten überhaupt gibt. Aber die Freude müssten wir ihm gönnen und es dann per Impfstoff kaputt machen.
Arno Ozesek über Weihnachten. Irgendwie ansteckend in diesem Jahr. Womöglich, aber das ist in diesen Tagen mehr Spekulation, womöglich gibt es Ende des Jahres auch wieder Theater. Nicht nur auf dem Bildschirm, wie jetzt. Jedenfalls sieht's erstmal danach aus, dass bis zum 20. Dezember die Bühnen proben, aber nicht aufführen. Es gibt ja auch sonst genug zu tun und die Krise hat das auch noch deutlicher gemacht. Das Entegent, eines der innovativsten Theater Belgiens, arbeitet zurzeit unter dem Eindruck der Pandemie an der eigenen Neuerfindung. Vor 2 Jahren hat der Schweizer Regisseur Milo Rau die Leitung übernommen und zugleich ein Genter Manifest verfasst. Das hat 10 Punkte und bedeutet im Kern, dass an die Stelle der traditionellen Theaterklassiker in opulenten Bühnenbildern aktuelle Stückentwicklungen treten, die mit einem diversen Ensemble an den Brennpunkten der geopolitischen Verwerfungen entstehen und dann auf Tour gehen. Im gleichen Geist arbeitet das Entegent nun daran, der Pandemie gerecht zu werden und ein Theater für heute, für den Moment zu machen. Eberhard Spreng war dort.
Das Stadttheater der Zukunft steht vollmundig auf einem Spruchband quer über dem Eingang zum Genter Theater. Sein Leiter, der Schweizer Regisseur Milo Rau und sein Team versuchen auch im Lockdown mit einem Bündel neuer Ideen diesem Anspruch gerecht zu werden.
Beim ersten Lockdown hatten wir Plan A, Plan B, Plan C und haben eigentlich immer so auf Sicht gefahren. Und als jetzt der zweite Lockdown kam, haben wir uns plötzlich gesagt, warum verschieben wir die Spielzeit nicht einmal nach hinten? Also wir spielen jetzt gar nicht mehr bis Ende Jahr, dazu sind wir auch gezwungen. Spielen aber im August durch. Wir machen quasi jetzt Ferien. Wir entwickeln ein anderes Konzept, ein Sommerfestival, also alle griechischen Tragödien in einem Monat spielen. Das sind ja nur 32. Und zwar morgens und nicht abends. Also wir dachten, warum geht man nicht zuerst ins Theater? So um 7 bis 9, dann trinkt man einen Kaffee und dann geht man zur Arbeit.
Theater morgens als Frühsport des Geistes vor den Mühen der Arbeit. Milo Rau erinnert sich diesbezüglich an eine Schlüsselerfahrung.
Ich war mal in Paris und da wurde tatsächlich in einem Park um morgens um 7 oder 8 ein Stück von Shakespeare gespielt. Und plötzlich habe ich jede Zeile dieses Stücks verstanden, weil ich nicht abends schon abgenervt, fertig, voller Gedanken irgendwo war und eigentlich dem gar nicht mehr folgen konnte, sondern ich war ganz frisch. Und ich habe plötzlich gemerkt, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck des Theaters, so wie es gemacht wurde.
Die Dionysien, die Urerfahrung des abendländischen Theaters in der griechischen Antike, begannen einst am frühen Morgen als Opferritual und später Theater unter dem Licht der Sonne. Wird es künftig also ein Genter Sommerfestival geben nach griechischem Vorbild, draußen und deshalb kaum infektionsrelevant? Sicher ist, das Theater will raus. Der fest ans Haus gebundene Regisseur Luc Perceval plant eine Art Wanderbühne als 4. Spielstätte.
Luc Perceval, der bei uns arbeitet, der hat einen Traum. Der will ein 4. Haus gründen, das heißt Naked Theatre of Ghent, also auch Ente Ghent, wo ein Team von 6, 7 Schauspielern mit einem Zelt durch Ghent zieht und dann auf Festivals geht und dann immer 2 Monate oder 1 Monat irgendwo landet.
Anders als Luc Perceval, dessen Inszenierungen sich immer streng an klassische theatrale Mittel halten, arbeitet Milo Rau seit langem mit Videoelementen, realisiert selbst auch Filme wie jüngst Das neue Evangelium und träumt nun von einer regelrechten Filmabteilung an seinem Theater in Belgien.
In Entegent hat man 100 festangestellte Künstler, Techniker und so weiter. Und ich habe plötzlich gemerkt, wir können auch Filme drehen. Es wird ja schon lang Video gemacht, es wurde aber im Theater immer so ein bisschen halbgar gemacht. Ich dachte plötzlich, ja, wir haben ja diese ganzen Filmschauspieler, dann drehen wir die Filme doch gleich selber.
Anders als die deutschen Stadttheater war das Entegent mit seiner Öffnung zur freien Szene immer schon flexibler aufgestellt. Jetzt mutet es sich zu, auch in allen analogen und digitalen Nachbardisziplinen zu agieren. Im Kern geht es darum,
dass man beginnt, diese ganzen immer noch getrennten Produktionsmaschinen zusammenzudenken. Also Film, Fernsehen, Online, Theater, Live, Performance und so weiter. Dann auch Serien macht, dann Dokumentarfilme über Projekte macht, Projekte komplett verfilmt, Verfilmungen, Making-ofs macht, die wiederum Stücke werden.
Träumt man im Genter Theater? 2 Jahre nach dem Amtsbeginn des Schweizer Regisseurs, Autors und Essayisten sieht all das aus wie ein Corona-bedingter Reset mit neuem Betriebssystem.
Also das ist wirklich Genter Manifest 2.0, dass eigentlich Aufführung, Produktion und Distribution eigentlich zu einer Sache werden. Dass man quasi schon in dem Produktionsprozess das Publikum, das nachher dabei ist, in dem Laien dabei sind, in dem die Proben offen sind, in dem man an Orten spielt oder probt, wo man nachher aufführt, das draußen vom Theater, dass man es nachher die Distribution öffnet, indem es eine Filmfassung gibt, indem es tourt und so weiter. Also dass das immer alles zusammengedacht wird. Also es wäre das Theater ein großer Workshop, eine Art Universität der Künste. Also es klingt ein bisschen grotesk, aber ich bin eigentlich diesen Umwälzungen durch Corona sehr dankbar, dass diese Veränderungen krisenhaft beschleunigt werden.
bleibt nur zu hoffen, dass die staatliche Corona-Politik, die in Europa bewiesen hat, dass ihr die krisenbedingte Kreativität innerhalb der Theater eher Schnurz ist, Neuerfindungen wie denen am Entegent nicht im Wege steht.
Theater aus der Krise heraus. Das Städtische Theater Gent auf neuen Wegen. Ein Stadttheater und damit eine von mehreren Organisationsformen der Bühnen. Da gibt's auch noch Landes- und Staatstheater zum Beispiel, mal ganz abgesehen von der freien Szene. Warum eigentlich?
Endlich mal erklärt.
Und da erklärt uns heute unser Theaterkritiker Christian Gampert den Unterschied der Organisationsform im Theaterbetrieb. Einig ist, dass es Stadt-, Landes- und Staatstheater gibt, dass es letzte feudal organisierte Bereiche sind, die Theater, in denen eben noch einer oder eine das Sagen hat. Aber wozu braucht es denn so unterschiedliche Hausformate vom tendenziell kleinen Stadt- bis zum mächtigen Staatstheater, Christian Gampert?
Naja, im Grunde unterscheiden die sich in der Hauptsache durch den Etat, der im Staatstheater natürlich am größten ist. Also das Staatstheater ist das größte, repräsentativste Theater in der Regel eines Bundeslands mit einem umfassenden Bildungs- und, sagen wir mal, auch Avantgarde-Anspruch. Diese Institution leitet sich meistens her aus irgendwelchen königlichen Hoftheatern, die dann irgendwann transformiert wurden, meistens nach 1918, 45 oder auch erst nach der Wende. Und deswegen gibt es ein badisches, ein württembergisches, ein sächsisches Staatstheater. Das sind die größten Bühnen eines Bundeslandes. Aber je nachdem, wer Intendant ist, wird da halt mehr oder weniger gemacht, was der Fürst des Theaters will. Ein Stadttheater ist dazu da, der Selbstverständigung einer Stadtgesellschaft zu dienen. Am besten sieht man das in Frankfurt im Moment, wo ja unglaublich gestritten wird, ob man das Theater ganz neu baut oder hinter der Fassade ein neues Theater baut. Das bewegt die ganze Stadt. Ein Landestheater ist ein Theater, das vom Land finanziert wird und über Land fährt, Gastspiele macht, überall für eine ganze Region und vor allem für Kinder, Jugendliche und für Leute eben spielt, die in die Stadthalle kommen, wo sonst der Ton vor allem auftritt und wo das Theater zu den Menschen kommt. Die sind dann eben nah dran am Publikum.
Jetzt haben wir unterschiedliche Geschichten sozusagen und unterschiedliche Zuständigkeiten. Daraus ergeben sich auch zwangsläufig andere Spielweisen?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, dass Kreativität nicht unbedingt vom Budget abhängt und von der Organisationsform. Das Landestheater hat wirklich den Vorteil, dass es zu den Leuten hingeht und dass es eben natürlich auch lokale Stoffe aufgreifen muss. Und diese Basisarbeit führt dann oft zu einer ganz bestimmten Ästhetik. Es gibt ja Landestheater, die auch berühmt sind für zum Beispiel das Tübinger LTT, für eine bestimmte aufklärerische Ästhetik in den 80er Jahren. Stichwort Jaka Sunke, Bauernoper. Andererseits ist es natürlich so, dass neue Erzählformen eher aus der Großstadt kommen. Also die Postdramatik wurde nicht auf dem Land erfunden, das ist nur einfach so. Aber das diffundiert natürlich dann in die ganze Republik und irgendwie, wenn es gut geht, befruchtet sich das gegenseitig. Weil natürlich alle Leute, die heute an großen Theatern sind, wie zum Beispiel Ulrich Kuhn am Deutschen Theater, die haben natürlich irgendwo in der Provinz angefangen. Also, und ich meine das gar nicht despektierlich, ich meine das sehr hochachtungsvoll. Kuhn war Dramaturg am Konstanzer Stadttheater und ich glaube, er will diese Zeit auch nicht missen.
Aber schon daran, dass hier bestimmte Landestheater oder Stadttheater zum Beispiel besonders prominent werden, weil sie ein besonderes Profil entwickeln, zeigt sich ja, dass das offenbar im Augenblick das Zentrale ist, wenn ich ein Theater aufstellen will, sodass es auch wahrgenommen wird, dass ich eine Corporate Identity habe, eine Wiedererkennbarkeit und ein eigenes Profil, gerade in Städten, in denen es viele Theater gibt.
Ja klar, das ist natürlich bei der Schaubühne in Berlin zum Beispiel leichter, als wenn ich in einem normalen Stadttheater bin, wo ich immer so ein Gemischtwarenlagen machen muss aus Klassikern, Moderne, Gegenwart und die Abonnenten halt auch zufriedenstellen muss. Das ist bei den Großstadttheatern in der Regel anders. Und da bilden sich dann natürlich wieder bestimmte Traditionen raus. Bochum, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Dresden, da weiß man ja, wer dort inszeniert hat und Intendant war. Es gibt Theater, vor allen Dingen in Berlin, die wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie zum Beispiel Gorki mit ihrem postmigrantischen Theater, aber auch BE und Deutsches Theater. Die haben ihre Klientel.
Sind denn Staatstheater heute noch staatstragend im Vergleich vielleicht zur Volksbühne, wo ich mein Bier mit in den Zuschauerraum nehmen darf?
Ja, ich glaube, dass die Staatstheater, dadurch, dass sie im Prinzip alle dem postmodernen Mainstream frönen und letztlich auch das tun, was die politische Klasse gerne hört. Also man ist fürchterlich alternativ, öko, gegen Trump und für Migranten. Das hört Herr Kretschmann im Württembergischen Staatstheater sicher gerne. Und in der postmodernen Spielweise sind sich ja alle ähnlich im Etablierten. Insofern sind sie schon staatstragend. Auf der anderen Seite gibt es wenigstens ein Theater, wo ich sagen würde, das hat mit Staatstheatralik eher gar nichts zu tun. Das ist die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, die ja aus so einer Arbeitertradition kommt. Das ist eine Gründung der Arbeiterklasse. Und Castorf hat es halt geschafft, da wirklich diese Arbeitertradition in die Postmoderne zu führen und eine ganz eigene Identität zu schaffen, die vom Publikum geteilt wird. Und insofern würde ich sagen, wenn es ein Theater gibt, das kein Staatstheater ist, dann ist es die Volksbühne am Luxemburgplatz.
Vom Staatstheater zur Volksbühne. Die Organisationsform der Theater hat uns Christian Gampert endlich mal erklärt. Erklärt hat heute die Deutsche Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, was sie eigentlich macht, und zwar den europäischen Partnerinnen und Partnern. Sie ist die zentrale Anlaufstelle für Fragen und Ansprüche aller Beteiligten, wenn es darum geht, Sammlungsgut einzuschätzen und beim Umgang damit zu beraten. Und im Rahmen der deutschen EU-Präsidentschaft hat die Deutsche Stelle ihre Hand ausgestreckt heute für zukünftige Kooperationen. Und eingeladen dazu hat Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder und Leiter der Kontaktstelle. Herr Hilgert, arbeiten da derzeit trotz einer ja durchaus europäischen Diskussion über Raubkunst der kolonialen Geschichten die Europäer noch zu wenig zusammen?
Ich glaube, dass es in der Tat notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit in Europa zu stärken. Dazu ist es aber eben auch wichtig, dass sich die einzelnen Staaten erst einmal selbst vergewissern, nicht nur, was es an relevanten Sammlungsbeständen gibt, sondern wie sie damit auch umgehen können und umgehen wollen. Die Kolonialgeschichte ist ja nicht in allen europäischen Ländern gleichermaßen ausgeprägt, hat sich unterschiedlich entwickelt, hat unterschiedlich lang gedauert. Und insofern ist es einerseits, glaube ich, wichtig, dass sich die einzelnen Staaten auf den Weg machen und gleichzeitig, und deswegen fand die heutige Konferenz statt, ist es uns wichtig, mit den Partnern in Europa ins Gespräch zu kommen.
Vernetzung ist das Stichwort, das heute über dieser Konferenz stand, aber eben nicht nur mit den Staaten, die sich heute zu Recht fragen müssen, ob ihre Museumsbestände rechtmäßig und fair erworben wurden, sondern auch mit den Herkunftsländern. Die waren heute auch vertreten. Was erwarten Sie von uns, die Herkunftsländer?
Ich glaube, Sie erwarten von uns A, dass wir zuhören und B, dass wir keine Entscheidungen treffen, egal um welches Thema es geht, ob es um die Transparenz, die Dokumentation oder auch die Rückführung geht, dass wir also keine Entscheidungen treffen, ohne diese Entscheidungen mit Ihnen abzustimmen. Das ist keine einfache Aufgabe, weil es natürlich die Herkunftsgesellschaften, die Herkunftsstaaten nicht gibt. Man wird auch hier sozusagen situationsbezogen handeln müssen, Handlungsmodelle entwickeln müssen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man ernsthaft und aufrichtig den Dialog sucht, den vertrauensvollen Dialog, um eben auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Denn nur die gemeinsamen Lösungen sind dann auch langfristig tragfähig.
In Ihrem Eckpunktepapier gibt es drei wesentliche Punkte. Die ersten beiden heißen Transparenz und Dokumentation und dann Rückführung. Das sind die Schritte, die sozusagen aufeinander aufbauen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihrer Absicht auch heute, dann geht es nicht nur darum, tatsächlich sich im engen Feld der Kulturgüter zu bewegen, sondern das auch zum Ausgangspunkt zu nehmen, diese extrem schwierige Lage und sie letztendlich zu etwas Gutem zu führen, weil es durch diese Kulturgüter einfach eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Ländern gibt, die vielleicht sonst gar nichts miteinander zu tun hätten. Sehen Sie da, habe ich das richtig verstanden, auch Chancen für den Kulturaustausch ganz jenseits von Kulturgut?
Unbedingt. Das, was wir tun, beziehungsweise was Bund, Länder und Kommunen hier tun, ist ja etwas, was auf die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte zielt und was damit eben auch auf Versöhnung mit den betroffenen Staaten zielt. Und diese Versöhnung ist so enorm wichtig, weil sie die Voraussetzung für Kooperation in anderen Bereichen ist. Ich glaube, dass es ganz schwer ist, über Wirtschaftskooperationen zu sprechen, über Bildungsaustausch, über gemeinsame Forschungsprojekte, wenn da diese eine große Frage im Raum steht: Wie geht ihr mit unserem Erbe um? Wie geht ihr mit unseren Ahnen um, mit unseren Vorfahren? kann, denn das ist ja genau das, was menschliche Überreste für Menschen in Herkunftsgesellschaften sind.
Wenn ich Sie jetzt aber höre in dieser Vehemenz über diese Zusammenhänge sprechen, dann müsste man eigentlich sagen, geht es eigentlich alles viel zu langsam und wir tun eigentlich viel zu wenig.
Ich glaube nicht, dass wir zu wenig tun. Sehr viele tun etwas an vielen Orten in Deutschland, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Herausforderung sehr groß ist. Wir sprechen über umfangreiche Sammlungsbestände, die in den nächsten Jahren dokumentiert und digitalisiert werden müssen. Und auf dieser Basis muss es eben dann auch Gespräche geben mit den Herkunftsstaaten und Herkunftsgesellschaften. Ich bin ehrlich gesagt froh und dankbar über das, was Bund, Länder und Kommunen in den letzten 2 Jahren erreicht haben. Ich glaube, dass das ein guter Anfang ist, aber es ist ein Anfang, es ist ein erster Schritt. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt kommt es tatsächlich darauf an, dass wir gemeinsam mit den Menschen in Afrika, in Südamerika diesen Weg weitergehen.
Und da hatten Sie heute auch das Gefühl, dass genau diese Menschen, aus deren Kulturen die Kulturgüter dann stammen, auch das Verständnis dafür haben, dass es dauert?
Ich glaube, auch das hängt davon ab, mit wem man spricht. Natürlich gibt es Ungeduld, gerade auch was menschliche Überreste angeht. Da geht es wirklich um menschliche Themen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass gewürdigt wird, dass wir uns jetzt eben auf den Weg gemacht haben, dass wir das aufrichtig tun und dass wir, und das legen die ersten Eckpunkte ja fest, wirklich auch bereit sind, koloniale Sammlungsgüter zurückzuführen und menschliche Überreste vollständig zurückzuführen. Das wird gewürdigt. Aber natürlich ist es ein weiter Weg und es geht nie allen schnell genug.
Markus Hilgert, Leiter der Kontaktstelle für Kulturgut aus kolonialen Kontexten, über eine Online-Konferenz zur internationalen Vernetzung. Die Kulturnachrichten mit Susanne Lurwig beginnen mit Neuerungen bei den staatlichen Museen zu Berlin.
Ja, wie soeben bekannt wurde, sind die Weichen für wichtige Leitungspositionen bei den staatlichen Museen gestellt. Und in den letzten Monaten, da gab es ja immer wieder Diskussionen, wie die Aufgaben verteilt werden sollen. Der Wissenschaftsrat hatte ja sogar eine Auflösung der Stiftung der staatlichen Museen vorgeschlagen. Nun hat sich aber der Stiftungsrat unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters unter anderem darauf geeinigt, dass die Leitung der Nationalgalerie künftig auf 3 Positionen verteilt wird. Eigenständige Direktorinnen und Direktoren soll es für die alte und neue Nationalgalerie geben, für den Hamburger Bahnhof und für die neue Leitungsstruktur. Da sollen jetzt die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Direktion von Gemäldegalerie sowie Skulpturensammlung und Museum für byzantinische Kunst der staatlichen Museen, die wird dann zum 1. Februar 2021 neu ausgeschrieben. Monika Grütters betonte, das sei eine gute Nachricht, dass die Leitung der staatlichen Museen jetzt breiter aufgestellt sei. Und auch SPK-Präsident Hermann Parzinger erklärte, er begrüße die Entscheidung des Stiftungsrates. Künstlerinnen, Kuratoren und Autorinnen auf der ganzen Welt haben gefälschte Einladungen zur Documenta 15 erhalten. Unbekannte haben sie per Mail verschickt und die Anschreiben im Duktus des indonesischen Kollektivs Ruan Grupa gehalten, das für die kommende Documenta im Jahr 2022 verantwortlich zeichnet. Bei den meisten Empfängern löst die Briefe große Freude aus, denn die Documenta gilt nach wie vor als eine der wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Bislang, so die Verantwortlichen, könne man über die Absender aber nur spekulieren. Eines sei jedoch schon sicher, der emotionale Schaden für die Betroffenen ist groß und die Documenta bittet deshalb derzeit auf ihrer Homepage, dass sich weitere Empfänger solcher E-Mails melden sollen. Theater gelten ja gemeinhin als Orte der Demokratie, aber sie sind derzeit geschlossen und werden wohl so bald auch nicht wieder öffnen. Und deshalb gilt es, neue Ideen in Corona-Zeiten zu entwickeln. An den Münchner Kammerspielen, da gibt es jetzt ab morgen bis Freitag Theater to go. Zwischen 6 und 7 abends treten die Schauspielerinnen und Schauspieler in die Schaufenster des Gebäudekomplexes. Und Passanten können dann sozusagen im Vorbeigehen ein wenig Kultur genießen.
Die Kulturnachrichten mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. In den Informationen am Abend gibt's gleich einen Blick nach Amerika, natürlich, und auf morgen, wenn Bund und Länder unsere Feiertage planen und die Zeit bis dahin. Bis dahin bin ich, Jörg Biesler. Vielen Dank fürs Zuhören.